Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets.
Wo bewegt sich eigentlich die EZB hin? Ist sie jetzt auf einmal eine Geschäftsbank, die Endkundenkontakt pflegt? Oder ist sie der Bereitsteller des Mittels?
Daniel Kapfer im Gespräch mit Dr. Carsten Wengel, Geschäftsführer bei G&D Netcetera.
Und ich glaube, hier müssen sich die Banken auch ganz klar differenzieren und zeigen, dass sie hier selber Wertbeiträge leisten.
Ihr Moderator ist Markus Schuld.
Wer zahlt am Ende die Zeche für Software, die 30 Jahre halten soll, aber oft schon nach 5 Jahren veraltet ist? Herzlich willkommen bei Next Level Banking. Heute geht es um die unsichtbare Infrastruktur des Bankgeschäfts und die Frage, wer sie richtig baut. Mit dabei Dr. Carsten Wengel, er ist CEO von G&D Netcetera. Nach der jüngsten Übernahme des Bankverlags wickelt sein Unternehmen jede 4. Kartenzahlung in Deutschland ab. Kein ganz triviales Geschäft. Nicht umsonst hat sich das Unternehmen eben einen promovierten Physiker geholt. Und unser Gastgeber, Daniel Kapfer, Finanzvorstand und CEO der Deka. Herzlich willkommen, meine Herren. Und Frage an Sie, Herr Kapfer, gleich zu Anfang. Payment ist klassisch nicht Ihr Kerngeschäft. Wir reden bei Ihnen von Vermögensverwaltung, also von Fonds und Vermögen. Warum ist die Konsolidierung im deutschen Zahlungsverkehrsmarkt trotzdem eine strategisch wichtige Frage, auch für die Deka Bank?
Da gibt's eigentlich genau 2 Punkte, die interessant sind. Zum einen, wenn wir ein Asset, wie wir das so schön nennen, kaufen oder verkaufen, dann muss das auch einer bezahlen. Also es gibt sozusagen zu dem Wertpapiergeschäft natürlich die Notwendigkeit zu bezahlen. Ist interessanterweise so, dass wir derzeit auf der Asset-Seite eigentlich ein Stück weiter sind und in der Lage sind, das digital darzustellen und auch eigentlich in Realtime abzuwickeln. Aber da brauchen wir natürlich eine Geldseite zu, weil es gibt so schönes Thema Zug um Zug im Wertpapiergeschäft. Ich gebe das Asset, du gibst mir das Geld. Und wenn ich kein digitales Geld dafür habe, ist es schwierig. Erster Punkt. Und der zweite Punkt ist eigentlich ganz spannend. Der mag erstmal ein bisschen metaphysisch klingen, aber die Frage ist, ob Payment in Zukunft noch unterscheidbar ist von dem Übertragen eines digitalen Vermögenswertes. Da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal mehr drauf.
Würde ich gleich nochmal drauf eingehen, weil es da ja einige Bewegungen auch im Markt gibt. Stichwort digitaler Euro. Herr Wengel, Sie blicken täglich auf europäische Banken-IT. Ehrliche Einschätzung, ist das ein durchdachtes System oder würden Sie sagen, ist eher Flickenteppich und Hoffnung?
Ich liebe Entweder-Oder-Fragen. An dieser Stelle sage ich, es ist ehrlich gesagt beides. Ja, ich glaube, die europäische Banken-IT ist erstmal historisch gewachsen. Und wer etwas anderes behauptet, der hat sich nie in den Maschinenraum einer Bank hineingewagt. Aber Flickenteppich ist ja per se erstmal nichts Schlimmes. Es ist nur die Frage, kann man darin ein Muster erkennen? Und ich würde sagen, das sehen wir auch bei unserer Firma so, die Institute, die heute am besten dastehen, die haben nicht nur die schönste Architektur, sie haben vor eine klare Entscheidung getroffen, was ist bei ihnen Commodity und wo findet wirkliche Differenzierung durch die IT statt? Das ist der entscheidende Punkt.
Wenn ich mir das anschaue, dann habe ich aber vor allen Dingen auch im Blick, dass das Ganze ja mit Kosten verbunden ist. Und wir reden davon, dass wir die Software in Banken implementieren. Wir haben Wahnsinns-Entwicklungsgeschwindigkeiten. Wer profitiert am Ende, der Softwarelieferant oder die Bank?
Am besten natürlich beide, weil ich glaube schon, dass Software natürlich seine Daseinsberechtigung darin hat, dass sie wirklich neue Vertriebsmodelle, neue Kontaktpunkte zu den Kunden von Banken herstellen können, die natürlich zunehmender digitaler geworden sind in den letzten Jahren. Und das ist natürlich ein Aufwand, der damit verbunden ist. Aber wir sehen auf der anderen Seite auch, dass viele Banken, die hier wirklich smarte Lösungen und vor allen Dingen einen Faktor von Engagement auch in diese Kontakte reingebracht haben, dass die wirklich auch gewinnen, dass sie hier in der Lage sind, neue Kunden zu akquirieren und auch höhere Werte zu verkaufen. Insofern beides.
Wenn Sie jetzt 3 aktuelle Trends in der Bankensoftware benennen sollten, welcher wird am meisten unterschätzt, Herr Wengel?
Also bei den aktuellen Trends würde ich jetzt nicht immer die üblichen 3 nennen. Das ist nämlich KI, Cloud und Regulierung. Ich sag mal 3 andere. Ich bin gespannt, was Herr Kapfer dazu noch sagen wird. Also ich sehe einen, den ich ganz wichtig werde, das ist die Kompositionierung von Bankprodukten und damit auch Bank IT, also ein Modulbaukasten, so dass ich Systems of Record, Differenzierung und Engagement unterscheiden kann. Das ist der eine große Trend. Der zweite ist, glaube ich, was alles mit digitaler Identität und europäische E-Wallet ist eins der großen Themen hier. Was damit jetzt kommen wird, dadurch werden viel integrierte Wertschöpfungen auch in den verschiedenen Branchen möglich werden. Und natürlich würde ich jetzt schon KI nennen, aber nicht nur in der Differenzierung dadurch, dass ich jetzt tolle Chatbots nach vorne stellen kann, sondern vor allen Dingen auch in der Absicherung durch KI-basierte Angriffe auf IT-Infrastruktur einer Bank. Wenn wir da mal sehen, was es an Global Fraud inzwischen gibt durch solche Angriffe, der wird sich in den nächsten Jahren nach allen Voraussagen von McKinsey mehr als verdreifachen. Und hier Schutzmaßnahmen, die wiederum KI-basiert sind, einzuführen, ist, glaube ich, eine große Herausforderung für Banken. Und das müssen wir gemeinsam stemmen, dieses Problem.
Herr Kapfer, die drei Trends, die Herr Wengel jetzt bewusst ausgeschlossen hat, die haben wir ja hier häufig auch debattiert, angefangen bei Cloud, bei Digitalisierung, bei KI und am Ende des Tages natürlich auch bei Regulierung. Wenn Sie jetzt benennen sollten, wo würden Sie drei Trends jenseits davon ansiedeln?
Ja, ich glaube, Cloud können wir insofern auch parken, da ist Herr Wengel wahrscheinlich gleicher Meinung. Die steht irgendwie immer dahinter, weil ansonsten hätten wir weder die Rechenpower noch die Möglichkeit verteilt, was zu tun. So versuche ich das ja mal zu positionieren. Ich würde eigentlich gerne seine drei aufnehmen und sagen, einmal himmelhohe Zustimmung und einmal Ergänzung. Die Zustimmung ist bei der Legitimation. Also wenn ich mir anschaue, wo wir die manuellsten Prozesse haben, zum Beispiel bei einer Depoteröffnung, dann ist das immer noch bei der Legitimation. Die EID hat sich leider nicht so verbreitet. Wir haben in Deutschland auch unsinnige Dinge gemacht und haben gesagt, das Passwort für die EID, da musst du aufs Bürgerbüro gehen und ein neues beantragen. Und damit haben wir eins der besten Legitimationsverfahren aus meiner Sicht einfach unpraktikabel gemacht. Sieht man an den Quoten. Und da wäre die EID-Wallet wahrscheinlich ein Riesenfortschritt. Und das Zweite, und ich habe es dann auch nicht mal, wie Herr Wengel sagt, als separates Legitimationsverfahren. Was Sie jetzt interessanterweise außen vor gelassen haben, ist natürlich Blockchain. Wenn wir dann in die Dimension reinkommen, ermöglicht die Technologie dann digitale Zahlungsmittel, digitale Assets. Das sind die wichtigsten, aber da kann man auch nochmal einen Rücksprung machen auf das, was Herr Wengel sagte oder was Sie fragten. Am Ende betreibe ich ein Geschäftsmodell, das natürlich eine Bankdienstleistung produziert, in dem aber Technologie ein wahnsinnig wichtiger Inputfaktor ist. Also wenn ich keinen Spaß an der Software hätte, dann wäre es ein Problem.
Der Spaß an der Software, wo fängt der an und wo wird IT-Kunst und kann dann gegebenenfalls auch weg?
Ja, der Spaß fängt da an, wo ich sage, es ist wirklich ein strategischer Hebel. Also was sehen wir denn da draußen, wenn ich jede Woche ein neues Feature liefern kann, dann macht das natürlich Spaß. Wenn der Kunde sagt, das war jetzt mal richtig einfach bei dir, dann macht das Spaß. Also ich glaube, es sind schon die Dimensionen, die natürlich einen Kundennutzen stiften. Und die brauchen, dann sind wir dann doch wieder bei Architektur, die brauchen in der Regel moderne, cloud-basierte Architekturen und keine großen alten Monolithen. Und das ist ja eine große Herausforderung für jemanden wie uns, wie generell für Banken, wie komme ich von der Ist-Architektur dahin? Wie Herr Wengel sagte, aus meiner Sicht auch guter Gedanke, aber meine Ist-Architektur muss ich nicht nur als Nachteil sehen. Das ist ja in der Regel eine ganz große interne Maschine, die auch gut schnurrt. Und wie kriege ich das jetzt kombiniert?
Herr Kapfer, wenn ich Sie richtig verstehe, was Sie für die Sparkassenfinanzgruppe bzw. für die DK wollen, das ist natürlich etwas Maßgeschneidertes. Herr Wengel, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist natürlich Ihre Welt ideal, wenn Sie Standardlösungen für 200 Banken liefern können. Wo tut dieser Kompromiss in der Praxis am meisten weh?
Ja. Und ich würde ja so mal antworten, Herr Schult, der Schmerz liegt da nicht so sehr in der Technik, sondern in der unterschiedlichen Erwartungshaltung. In diesem Fall vom Provider, wie wir es sind, und einer Bank. Ja, ich mache es mal so klar. Banken kaufen in der Regel einen Standard, wollen aber dann doch Individualität irgendwann. Irgendwas soll speziell sein. Ja, also Anbieter verkaufen Individualität, liefern aber in der Regel einen Standard. Ja, also ja. Gerade wenn ich sage, ich will dann ein profitables Geschäft rausgerieren. Und beide Seiten wissen es, sprechen aber ehrlich gesagt nicht so oft darüber.
Und wo wir uns als die Frage aufwirft, wo belügen die Anbieter sich und die Banken sich auch gegenseitig dabei?
Och, ja, erstmal belügen die sich selbst, weil wir dann vielleicht zum Anbieter sagen, wir hätten schon gerne Standards. Damit wir auch standardisierte Prozesse haben. Wenn es dann in die Realität reingeht, sagen wir, aber es wäre schon schön, wie es heute funktioniert, dass es genauso funktioniert. Also insofern glaube ich, ist es da der Punkt. Aber ich glaube, wir müssen an unserem Ende verstehen, dass die Individualität jetzt nicht darin liegt, wie eine Zahlung abgewickelt wird oder wie ein Kredit in einem System abgebildet wird oder ein Wertpapier. Die Individualität liegt darin, wie ich diese Fähigkeiten nutze, den Kunden zu bedienen. Und das ist natürlich aus meiner Sicht der viel wichtigere Punkt. Und Individualität liegt, wenn, das glauben wir schon, in der Intelligenz der Kanäle zum Kunden, aber jetzt nicht in dem Core. Ein Kredit ist ein Kredit, ein Konto ist ein Konto und ein Wertpapier ist ein Wertpapier. Ja.
Sehe ich ganz genauso. Ich glaube, es geht darum, die Kundenbeziehung gut zu bespielen und das Thema Vertrauen, wofür ja Banken heute immer noch stehen, glaubhaft auch über die digitalen Kanäle rüberzubringen und natürlich immer noch in der Beratung, die jetzt auch immer mehr hybrid wird oder wie wir es jetzt hier machen über ein Teams-Call. Das muss gut funktionieren. Und nochmal zu der Frage, Herr Schulz, mit den 30 Jahren, die Sie anfangs aufbrachen, würde ich auch nochmal kurz was zu sagen. Ich glaube, der Denkfehler in diese Plattforminvestition, die einmal gebaut und dann nur abgeschrieben wird, das ist ja nicht die Realität. Ja, also wir sehen heute schon, wie schnell die Release-Zyklen geworden sind, auch basiert, ich hatte es vorhin schon erwähnt, durch Angriffe von Externen. Und die Frage lautet also nicht, wie lange hält das, sondern wer entwickelt das mit mir zusammen weiter? Und das ist in der Regel ein kontinuierlicher Prozess, der nicht aufhört. Letzter Punkt, das ist übrigens auch der Kern des Themas von Payment-Souveränität. Es geht also darum, die Weiterentwicklung nicht zu kontrollieren, sondern auf Dauer souverän und seriös umzusetzen.
Das Bild hier von der Souveränität und der Zukunft des Werttransfers wollen wir gleich nochmal aufgreifen. Aber wenn ich jetzt höre, zum Beispiel, wenn Herr Wenger sagt, dass das eine kontinuierliche Weiterentwicklung von Software ist, Herr Kapfer, da werden ja bei Ihnen die Haare zu Berge stehen. Da muss ja der Finanzer in Ihnen wirklich sagen, da sträubt sich was. Wie gehen Sie damit um?
Naja, das haben wir ja schon mal gehabt. Wenn der kontinuierlichen Weiterentwicklung einen Nutzen gegenübersteht, dann mag das der Finanzer natürlich. Was der Finanzer nicht so mag, ist, wenn dann das Argument kommt, sonst funktioniert's nicht mehr. Was natürlich in vielen Fällen durchaus ein valider Grund ist. Das Weiterentwickeln, ich glaube, es war auch ein bisschen gedacht im Sinne von, provoziere ich jetzt die Revolution und sage, alles, was ich habe, werfe ich einfach mal weg und mache ganz neue Systemlandschaft. Oder verstehe ich das, was ich habe, durchaus als Asset? Also da kann ich jetzt drüber reden und sagen, ist alles blöd, ist historisch gewachsen, komplex. Oder man kann drüber reden, anscheinend ist das nicht so trivial, das zu bauen. Und wie schön, dass ich was habe, was sich über die Zeit entwickelt hat. Und jetzt muss ich nur gucken, wie ich das in eine moderne Welt bringe, sozusagen. Und das kann ja auch die Weiterentwicklung sein. Also ich komme mal darauf an, wofür man das Geld verwendet. Blöder Satz, aber doch sehr wichtig.
Herr Kapfer, Sie haben mal das Bild geprägt, Payment ist Öl in die Lampe, läuft im Hintergrund, das Licht brennt woanders. Haben wir Entwicklungen wie digitaler Euro, Stablecoins, ja. Zero-Card. Ja. Ändert sich das gerade?
Wir sind zumindest in der Phase, wo man sich fragt, was gibt's denn noch alles an Konzepten? Also wie Sie schon sagen, wir haben den digitalen Euro. Wir haben die Stablecoins, wir reden über sowas wie tokenisierte Deposits. Gibt momentan wahnsinnig viele, soll ich sagen, Zahlungsmittel. Ich glaube, wir haben ja auch mal das Bild geprägt von Zahlungsmittel ist nicht gleich Zahlungsdienstleistung, da gibt's noch viel drumherum. Und das wird sich jetzt eben herausschälen müssen und man ist leider in einer Situation, wo man sagt, muss ich jetzt verschiedenste Wege einfach mal verfolgen, weil ich nicht weiß, welcher sich durchsetzen wird. Und ich sehe sehr viele Menschen, die a priori versuchen zu sortieren, was für was geeignet ist, wo ich meistens denke, ist vielleicht ein bisschen früh, also Stablecoin wird dann gesagt, brauche ich doch eigentlich nicht. Gibt es vielleicht dann für globale Unternehmen, die in verschiedenen Währungsräumen sind, als Alternativen? Schauen wir mal. Also ich bin da eher offen, aber auch ein bisschen beeindruckt davon, wie viele Varianten es jetzt dafür gibt. Aber am Ende, ich bleib dabei, geht's drum, bei einem eine Sollbuchung zu haben und beim anderen eine Habenbuchung.
Herr Wengel, wie gehen Sie damit um?
Ja, ich glaube, das führt jetzt nochmal auf das Thema Souveränität, weil wir sehen natürlich, in dieser Payment Scheme gibt es unglaublich viele Player und es werden immer mehr und die großen, die jetzt gerade in Europa ja stark diskutiert sind, Vero natürlich und der digitale Euro. Ich sehe es aber so, dass Souveränität hier keine Standortfrage ist, sondern eine Fähigkeit. Und ich glaube, wir in Europa müssen hier stärker diese Fähigkeiten gegenüber den großen Anbietern wie Visa, Mastercard und wie sie alle heißen, entwickeln. Nicht um ein Gegenpol zu bilden oder eine Fronte aufzumachen, sondern, ich sage jetzt mal als Physiker, um systemredundanter zu werden, falls dann doch mal die eine oder andere geopolitische Spannung so wird, dass etwas ausfällt. Und dann müssen wir eigenmächtig in der Lage sein, Payment sicher und durchführbar jeden Tag immer noch durchführen zu können. Ist übrigens dieselbe Diskussion, die gerade auf militärischer Ebene zwischen Europa und den USA zum Beispiel läuft.
Jetzt haben wir aber diese Diskussion nicht nur um Visa und Mastercard, von mir aus auch PayPal, sondern die neuen Player, die dort auf den Schirm kommen, Apple, Google und Co. Welche Rolle spielen die in diesem Zusammenhang?
Naja, ich glaube, da muss man jetzt wieder auf die Souveränitätsdiskussion zurückkommen. Es wird ja von Fatalisten gerne gegenargumentiert, dass man sagt, es gibt ganz viele sogenannte Schichten in der IT-Architektur und man muss gucken, wo bin ich sowieso abhängig, und dann kommt meistens das Gegenargument, ja, aber bei der Hardware bin ich doch sowieso abhängig oder ähnliches mehr. Das ist aus meiner Sicht keine sehr erwachsene Diskussion, weil man natürlich am Ende sagen muss, genauso wie Herr Wengel sagte, Wahlfreiheit oder Fähigkeit zum Produzieren, wenn es mal dazu kommt, ist, glaube ich, die beste Definition. Heißt nicht, dass ich die nicht nehme heute. Und die spielen natürlich eine Regel bei, nutze ich deren Cloud-Angebot, nutze ich deren KI-Angebot oder ähnliches. Also habe ich da eine Abhängigkeit, muss ich mir auch da wieder überlegen, wie würde es denn aussehen, wenn die nicht da sind. Ist ja für Banken an sich auch eine regulatorische Anforderung zu sagen, wie sieht denn mein Demigrationsszenario aus. Und von da ist das, glaube ich, die erwachsenste Position zu sagen, ich nutze es, weil es bringt mir Benefits. Aber ich muss genauso einen Plan B haben, was denn ist, wenn es nicht verfügbar ist.
Glaubt man den Währungshütern von der EZB, dann könnte ja ein Weg der digitale Euro sein. Nur sehr beliebt ist er in der Finanzszene derzeit nicht.
Genau, da gehe ich jetzt, glaube ich, eher mal auf persönliche Einschätzungen, Herr Kapfer. Also wir haben ja jetzt verschiedenste Dimensionen. Ich glaube, Dimension Nummer eins ist, was eigentlich der Kunden nutzen. Und ich glaube, wenn wir beim Bäcker stehen und unsere Brötchen bezahlen und können heute schon das Handy dranhalten, dann würde ich mal vermuten, sagt der Endkunde nicht, das ist jetzt irgendwie besser. Zweite, ich glaube, das kann man schon fast im Podcast nur schwierig erklären, finde es der Kunde besser, wenn er eine Forderung gegenüber einer Zentralbank anstatt einer Geschäftsbank hat. Ich würde mal bezweifeln, welcher Anteil von Kunden das versteht. Und wenn er ein Problem mit seiner Geschäftsbank hat, hat er vielleicht ein größeres Problem als die eine Zahlung. Also sind wir dann schon auch bei der Argumentation Souveränität. Da würde ich jetzt mal sagen, so wie wir eben diskutiert haben, ist auch nicht viel gegen einzuwenden. Aber ich glaube, unser Hauptkritikpunkt ist, dass für uns unklar ist, wo bewegt sich eigentlich die EZB hin? Ist sie jetzt auf einmal eine Geschäftsbank, die Endkundenkontakt pflegt? Weil da gibt's ja viele Diskussionen über, nein, es muss eine eigene App geben und ähnliches mehr, wo wir sagen, das ist aber schon interessant, weil das ist eigentlich das, was man in dem Wirtschaftssystem den Geschäftsbanken zugesteht. Oder ist sie der Bereitsteller des Mittels?
Die Diskussion wird, glaube ich, wie Sie schon gesagt haben, hier eher kritisch geführt. Ich sehe es aber ein Stück weit auch wie Herr Kapfer. Ist es jetzt wirklich ein Unterschied im Ganzen für den Endverbraucher? Die Frage kann man immer stellen. Wir werden sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren in der Umsetzung weiterentwickelt. Bin sehr gespannt.
Das heißt, Sie sehen auch die Skepsis von Herrn Kapfer mit einer gewissen Gelassenheit.
Ja, ich sehe es so, dass natürlich die Europäische Union jetzt eine Entscheidung getroffen hat, den digitalen Euro einzuführen. Und die Spannung wird natürlich eher daraus erfolgen, was heißt es denn konkret und der Nutzbarkeit, wenn es dann wirklich live geht. Also da rührt meine Spannung hin, wie es wirklich angenommen wird, im Vergleich zu allen anderen Payment-Varianten, die wir natürlich weiterhin haben werden.
Jetzt haben wir das Geschäftsmodell angesprochen. Grundsätzlich steht die Frage mit den technischen Möglichkeiten, die jetzt hier überall entstehen. Was bedeutet das eigentlich für das Geschäftsmodell von Finanzdienstleistern insgesamt, Herr Kapfer? Das Geschäftsmodell ist ja früher mal gewesen, du gibst mir Geld, ich sehe zu, dass daraus mehr wird und kassiere dafür sozusagen einen kleinen Obolus. Das war ja relativ simpel. Jetzt haben wir Technologie, jetzt haben wir Neobroker, jetzt haben wir unheimlich viele Möglichkeiten, die dem Endkunden die Lösung suggerieren, ich kann das eigentlich alles selbst. Inwieweit zwingt die neue Technologie auch die Finanzdienstleister, ihr Geschäftsmodell anders aufzustellen?
Also es ist erstmal schön, dass Sie es auf die Wesentlichkeit reduzieren und die ändert sich aus meiner Sicht nicht, weil wenn wir jetzt, das war die schöne Beschreibung für Anlage, es muss schon jemand wissen, was muss ich denn tun, und zwar aus Verständnis des Kapitalmarkts, aus Verständnis der möglichen Anlageinstrumente, damit die Rechnung aufgeht, dass es nachher mehr ist und dass es nicht nachher weniger ist oder zum Teil weg ist. Also das ist natürlich schon etwas, wo wir sagen, da brauchst du Know-how. Auch die in Deutschland ja noch sehr weit verbreitete Rolle einer Bank, ich gebe ihr Geld auf ein Konto, sie vergibt damit einen Kredit, der eine ganz andere Laufzeit hat. Auch da muss ja jemand verstehen, soll ich jetzt diesem Unternehmen oder diesem anderen Menschen einen Kredit geben oder nicht? Wie gehe ich damit um, dass der 10 Jahre Laufzeit hat und der Kunde sagt, auf mein Konto möchte ich aber morgen zugreifen können? Also ich glaube, wir als Finanzer oder Mitarbeiter in der Bankbranche haben natürlich die Tendenz zu sagen, wenn was technologisch möglich ist, dann funktioniert das andere ja gar nicht mehr und unterschätzen eigentlich unseren eigenen Wertbeitrag, den wir in diesen verschiedenen Modellen haben. Also ich glaube, der bleibt bestehen, aber wir müssen ihn natürlich da drin weiter abbilden. Und ich glaube, wir müssen ein Stück besser sein, auch zu vermitteln, warum der nochmal ein Add-on gegenüber den technologischen Möglichkeiten ist.
Herr Wengel, wie sehen Sie sich in diesem ganzen Prozess? Ist GND etc. Ein Katalysator für neue Geschäftsmodelle oder eher ein Enabler?
Ja, ich sag's mal so, und da kommt vielleicht wieder der Physiker durch. Ich gucke jetzt nicht nur auf einzelne Punktlösungen, sondern eher auf das ganze Netzwerk und das Zusammenspiel der Komponenten. Und insofern sehen wir uns hier eher so als einen Enabler in diesem Ökosystem des Payments. Wir hatten jetzt viele Bereiche angesprochen, Identity, Fraud Management, der Bezahlvorgang als solcher, die Interaktion an der Schnittstelle über die Banking-App oder das Wallet. Das sind ja alles einzelne Komponente. Und wir sehen vor allen Dingen, dass die Vernetzung im Hintergrund eigentlich das viel wichtigere Thema sein wird. Sehen wir auch übrigens beim digitalen Euro. Der wird wahrscheinlich, wie gesagt, in ein paar Jahren hier kommen. Die Amerikaner gehen eher in Richtung Stablecoin, haben wir auch schon gesehen. Aber die Interoperabilität ist jetzt wieder spannend. Wie kann ich denn digitalen Euro und eine Stablecoin in den USA, einen Dollar, zusammenbringen zum Beispiel? Dieses Interoperabilitätslayer zu lösen. Solche Dinge sehen wir als Herausforderungen, Aufgaben der Zukunft. Und da bringen wir uns mit ein und wollen Werte leisten.
Der Witz ist eigentlich, sonst enden wir in einer fragmentierteren Welt, als wir sie in den klassischen Infrastrukturen kennen. Das sehe ich so ein bisschen momentan als Gefahr, dass so viele Alternativen auftauchen, dass man sagt, es ist nicht gerade einfacher in Zukunft, obwohl das ja eigentlich das Wertversprechen ist, dass ich viel einfacher dann Vermögenswerte austauschen kann. Ja.
Wie sehe denn Ihre Wunschlösung aus, Herr Köpfer?
Also ich hätte mir gewöhnt, also das ist ja teilweise illusorisch zu sagen, gibt es die eine Lösung? Fangen wir mal so rum an, weil natürlich Innovation lebt von dezentraler Initiative und damit habe ich gleich mehrere Lösungen. Vielleicht wäre der digitale Euro eine Chance gewesen, die europäische Blockchain-Infrastruktur zu etablieren und zu sagen, ich bin da schon mal auf einer Basis. So ein bisschen im Kleinen habe ich verstanden, passiert das in der Schweiz eben entsprechend. Ist natürlich wahrscheinlich in einem Einzelland einfacher, aber das wäre aus meiner Sicht wichtig. Sonst enden wir mit 10, 12 Blockchain-Infrastrukturen und das sogenannte Bridgen zwischen Blockchains ist typischerweise nicht einfach und auch ein Sicherheitsschwachpunkt eigentlich. Also insofern, ich bin gespannt, wie wir den, aber wahrscheinlich wird dann der Markt irgendwann wieder für Konsolidierung sorgen, weil das natürlich ein Stück Infrastruktur ist, was wahrscheinlich irgendwann auch keine großen Margen bietet und vielleicht konsolidieren sich dann diese Infrastrukturen wieder. Vielleicht ist das jetzt so ein typischer Zyklus, den man durchlaufen muss. Aber wenn es so endet wie heute, ich kann jetzt wieder Wertpapierseite sagen, es fühlt sich immer noch signifikant anders an. ob ich ein grenzüberschreitendes Wertpapiergeschäft mache oder ob ich ein Wertpapiergeschäft in Deutschland mache. Es kann eigentlich nicht sein in einer Europäischen Union, liegt aber natürlich dann an verschiedenen Rechtsräumen, an verschiedenen Infrastrukturen, verschiedenen Zentralverwahrern. Das müsste dann idealerweise in der digitalen Welt anders sein, sonst verpassen wir auch eine Chance im geopolitischen Wettbewerb. Ja.
Sie wählen die Vergangenheit, der digitale Euro hätte eine Möglichkeit werden können. Das klingt jetzt nicht sehr hoffnungsvoll, dass auf den digitalen Euro das gilt, was wir vorhin für die Software gesagt haben, dass es halt weiterentwickelt wird.
Ja, doch, das kann es natürlich, aber nach meinem Verständnis gab es bisher Entscheidungen, da bin ich ja wahrscheinlich einen Schritt zu weit weg, die eben genau die einen anderen technischen Umsetzungsweg gewählt haben. Ich glaube, jetzt gibt es nochmal weitere Iterationen, wie man es macht. Ist Herr Wengel vielleicht eben entsprechend näher dran, aber das ist natürlich auch ein hehrer Anspruch, muss man jetzt mal wirklich fair bleiben. Also einerseits habe ich sowieso schon ein Vorhaben, das stark diskutiert ist, und dann komme ich noch daher und sage, man könnte doch dabei technologische Standards setzen.
Herr Kaffer, aber Hand aufs Herz, was braucht ein Bankvorstand heute konkret, um nicht in 5 Jahren eine neue Plattform teuer einkaufen zu müssen?
Boah. Also er braucht natürlich das technologische Verständnis, deswegen beschäftigen wir uns ja natürlich mit dem Thema Innovation. Ist das, was ich heute mache, ist das unter möglichen Szenarien immer ein sinnvoller Schritt nach vorne? Das ist jetzt ein sehr hehres Kriterium, aber ich muss zumindest ein Gefühl dafür haben, denn keiner von uns kennt das Zielbild in 5 Jahren. Aber ich kann mich natürlich schon fragen, wird der Schritt, den ich heute tue, wahrscheinlich drauf einzahlen oder nicht drauf einzahlen? Und er muss seine Hausaufgaben gemacht haben, wenn er erstmal damit beschäftigt ist, den Keller aufräumen zu müssen. Und das kommt irgendwann, wenn man sich lange nicht um den Keller gekümmert hat, das können wir wahrscheinlich alle verstehen, das Bild, dann kann er sich nicht um die Themen in 3 bis 5 Jahren kümmern. Also das sind immer ganz grob die 2 Punkte aus meiner Sicht. Ja.
Herr Wengel, was sieht denn der Physiker in Ihnen, dass andere noch nicht auf dem Radar haben?
Ich glaube, ich hatte es vorhin schon angedeutet, was der Markt teilweise aus meiner Sicht noch nicht verstanden hat, Herr Kapf hat es auch erwähnt, ist, dass Banken wird zunehmend ein Netzwerkgeschäft. Ein Geschäft, wo verschiedene Konstituenten miteinander verbunden sind und weniger ein Produktgeschäft. Also wer die Verbindung zwischen Instituten, Identitätssystemen, ja, Zahlungsschemes, Fraud-Management-Lösungen gestaltet, der hat mehr Einfluss als der einzelne Anbieter. Und ich glaube, hier müssen sich die Banken auch ganz klar differenzieren und zeigen, dass sie hier selber Wertbeiträge leisten, weil sonst kann es leicht passieren, dass diese Aufgabe von Spezialisten übernommen wird. Und dann kommt dieses alte Menetekel wieder an die Wand. Wir sind dann irgendwann als Bank nur noch ein Infrastrukturprovider, der hinten was zwar wichtige Sachen abliefert, aber vorne gar nicht mehr auftaucht. Also dieses Netzwerkdenken, glaube ich, müssen wir etablieren, und das wird auch die Zukunft sein, wie Payment und Banking-Applications sich weiterentwickeln werden.
Herr Kapfer, Netzwerkdenken in den Banken, wie sieht man das gerade in einer Gruppe wie der Sparkassengruppe? Da ist ja Netzwerken eigentlich schon ganz groß geschrieben.
Ja, das passt ja eigentlich zu einer aktuellen Diskussion, wenn ich die Abstufung von Herrn Wengel nehme und wir nehmen mal digitale Wertpapiere. Dann ist einmal die Frage, wo berühre ich da den Kunden? Und da kennen ja immer meine Diskussion ist, grundsätzlich ist da der Kunde der Emittent, der sagt, ich habe einen einfachen Weg. Dann komme ich dann wahrscheinlich doch nochmal auf die Produktdimension, aber eher auf, was kann ich abbilden, was jetzt Siemens war es oder Sachsen-Anhalt, was die emittieren wollen. Und dann kommt aber das Netzwerk, weil die schicke Illusion der digitalen Wertpapiere ist ja, wenn Herr Kapfer und Herr Schultes austauschen wollen, fehlt ihnen aber ein Stück Infrastruktur dazu. Und ein Stück Infrastruktur ist das Netzwerk. Und das ist enorm wichtig. Und in der Tat auch, man merkt, das ist psychologisch eine enorm interessante Diskussion. Wir haben das ja mit Zweit begonnen, jetzt klar zu machen, dass wir das nicht tun als Deka, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, sondern dass wir es tun, um ein Stück Infrastruktur zu haben, damit dann erst in zweiter Ordnung wir guten digitales Wertpapier auch abbilden können. Und das ist in der Tat das Thema Netzwerk. Und das braucht viel Geduld, viel Enthusiasmus, um da andere dazu bekommen und dann Schritt beispielsweise dafür zu sorgen, dass validerweise das ein Netzwerk vieler Marktteilnehmer ist und nicht eine Initiative der DK.
Und wenn ich noch ergänzen darf, Herr Kapfer, ich glaube, ich würde genau da auch einzahlen wollen, weil ich glaube, in den nächsten 5 Jahren vor allen Dingen entscheidet sich in Europa, ob wir eine gemeinsame Infrastruktur haben werden oder 200 Einzelne. Genau. Und diese Entscheidung fällt nicht in Brüssel, sondern schon in den Vorstandsetagen der größeren Institute hier. Und da sind Sie ja auch ein ganz großes dabei.
Ja. Genau. Ja, ja. Und sonst sind wir, und das ist genau das, was mir immer klarer wird, sonst sind wir mindestens genauso fragmentiert wie heute in der klassischen Welt.
Das nehmen wir jetzt mal als Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung und sind wir gespannt. Vielleicht sitzen wir in 5 Jahren nochmal wieder zusammen und gucken, was sich dann bis dahin entwickelt hat. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Danke Ihnen, und das wird ganz anders aussehen. Und vielen Dank, Herrn Wengel, dass er dabei war und die Folge so bereichert hat.
Dankeschön, Herr Kapfer, und danke, Herr Schröer. Bis bald. Alles Gute.
Das war Next Level Banking, der DK-Podcast zu Technologie und digitalen Assets. Daniel Kapfer, im Gespräch.